Streuspanne, Statistik und ihre Kuriositäten.
Hallo und herzlich willkommen bei Streuspanne, einem Podcast des Fraunhofer ITWM. Vor mir sitzen auch heute wieder meine bloggenden Statistikkollegen Sascha Feeth.
Hallo.
Und Jochen Fiedler.
Hallo.
Zumindest noch sind es Sascha und Jochen, dazu aber gleich mehr. Mein Name ist Esther Pakulat und ich führe wie immer Fragen durch das Thema. Genau, das Thema heute haben wir eine Angelegenheit oder ein Thema, die wir gefühlt schon sehr, sehr oft angesprochen haben und meistens immer mit der Zusatzbemerkung, dazu machen wir mal eine Folge. Es geht um Base. Und weil wir das so lange angekündigt haben, wollen wir das heute etwas anders angehen. Wir wollen euch heute leicht und spielerisch in die sogenannte Basis-Statistik einführen. Und dabei nebenbei auch natürlich erklären, dass es zwei Denkschulen gibt in der Statistik, beziehungsweise zwei Wahrscheinlichkeitstheorien, die sich mit diesen Themen befassen. Und natürlich die Unterschiede erklären. Wie machen wir das? Also spielerisch in dem Sinne, dass Sascha und Jochen heute in zwei Rollen schlüpfen und diese fast die ganze Folge über einigermaßen hoffentlich konsequent beibehalten. Sascha ist heute unser Mr. Frequentist und somit Vertreter der frequentistischen Denkschule und Jochen ist Mr. Bayes und Vertreter der Bayesian Denkschule. Also ich sage jetzt mal so, ich lausche eher einem Gespräch der beiden Schulen beziehungsweise interviewe zwei Stereotype dieser beiden Schulen. Zumindest mal stelle ich mir das so vor.
Genau, und wir beantworten heute die Fragen überwiegend genauso, wie es strenge Mitglieder dieser Denkschulen tun würden, so als wäre das jeweils die einzig korrekte Antwort. Zumindest versuchen wir das einigermaßen konsequent durchzuziehen.
Manchmal ist die Antwort deshalb auch ein bisschen überspitzt und wenig flexibel. Und ich bin ziemlich sicher, für Jochen reden zu können, dass wir diese Antworten außerhalb dieses Spielbeispiels heute so nicht unbedingt geben würden.
Auf jeden Fall, ja.
Okay, dann fangen wir mal an, Sascha und Jochen, beziehungsweise Mr. Bayes und Mr. Frequentist. Zum Einstieg soll es um den berühmten Löwen von Berlin gehen, der im letzten Jahr für Schlagzeilen gesorgt hat. Für alle nochmal zur Erinnerung oder die, die es nicht mitbekommen hatten, es gab eine vermeintliche Sichtung und die hielt Berlin für circa 2 Tage in Atem. Verschiedene Polizeibeamte, die teilweise mit Schutzschildern ausgestattet waren, waren im Einsatz, ein Tierarzt, Jäger, Polizei und AnwohnerInnen haben Begegnungen gemeldet. Genau, es war ein Riesentrubel. Sascha, als du die Bilder von dem Tier gesehen hast, was dachtest du, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man dann nun einen Löwen sieht?
Naja, also als Frequentist kann ich diese Frage jetzt nicht verstehen. Was heißt denn hier Wahrscheinlichkeit? Ist es jetzt ein Löwe oder nicht? Also das ist doch kein Zufallsexperiment.
Ja. Spannend, Mr. Frequentist. Was meinst du da genau mit Zufallexperiment?
Naja, also ich kann doch die Situation nicht prinzipiell beliebig oft mit unterschiedlichen Ausgängen wiederholen. Ein klassisches Zufallsexperiment ist zum Beispiel ein Korb voller Bälle mit unterschiedlichen Farben. Da kann ich beliebig oft reingreifen, blind hereingreifen und einen Ball herausziehen. Das ist ein reproduzierbares Zufallsexperiment. Aber bei dem Löwen, da gibt es doch gar keinen Wahrscheinlichkeitsmechanismus. Wie soll der denn ablaufen? Ist der Wahrscheinlichkeitsmechanismus, stell dich zufällig irgendwo in den Wald, halte die Kamera in irgendeine Richtung und drücke ab und dann fragst du mich nach der Wahrscheinlichkeit, dass da ein Löwe drauf ist? Ja, null. Ungefähr.
Ja, sehr schön. Nee, das Tolle ist, als Bayesianer würde ich sagen, wir brauchen gar keine Zufallsexperimente. Wir können auch so immer über irgendwelche Wahrscheinlichkeiten reden.
Ja, okay, da kommt jetzt der Mr. Bayes durch.
Genau. Denn wie gesagt, also als Bayesianer kann ich an alles irgendwo eine Wahrscheinlichkeit heranpappen, egal wie das Ereignis ist, egal was es ist. Das heißt, ich interpretiere diese Wahrscheinlichkeiten dann in dem Sinn eher als Sicherheiten, beziehungsweise besser formuliert als Unsicherheiten. Das heißt, wenn ich irgendein Ereignis habe, zum Beispiel, wie wenn mich jemand fragt, wie wahrscheinlich ist es, dass morgen die Sonne aufgehen wird, dann werde ich sagen 100%, weil ich mir darüber sehr, sehr, sehr sicher bin. Und wenn mich das jetzt jemand beim Löwen gefragt hätte und gesagt hätte, hier, du hast die ganzen Medienberichte gehört, wie wahrscheinlich ist denn jetzt für dich, dass das ein Löwe ist, dann hätte ich vielleicht sowas gesagt wie 70%. Und was ich natürlich gemacht hätte, ich hätte im Laufe dieser ganzen Posse, das war es ja im Endeffekt, hätte ich die Wahrscheinlichkeit immer weiter nach unten korrigiert.
korrigiert. Wie läuft das denn konkret ab? Das heißt, du änderst laufend deine Meinung.
Exakt. Und das liegt einzig und allein daran, weil ich immer wieder neue Informationen erhalte. Zuallererst habe ich das Bild gesehen und hatte die Medieninformationen. Und hatte kaum andere Informationen als das, was halt auf diesem ersten Bild und vermeintlichen Sichtungen basiert hatte. Das heißt, ich wusste nur, okay, da ist ein Bild, darauf erkennen einige Leute einen Löwen und ein oder zwei andere Leute wollen einen Löwen auch live gesehen haben. Jetzt weiß ich natürlich, okay, in Deutschland gibt es auch Löwen. Irgendwo in einem Zoo oder einem Zirkus gibt es immer irgendwo auch einen Löwen. Und daher halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass so ein Löwe auch prinzipiell in einem Wald herumlaufen kann. Ich meine, die können ja ausbüchsen. Und wenn ich jetzt also diese Bilder habe, wo ich auch sagen kann, okay, das könnte ein Löwe sein, und auch die Information von anderen Leuten habe, das könnte ein Löwe sein, und auch Sichtungen habe von, da war ein Löwe, dann rechne ich dem erstmal eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit zu. Das heißt, ich bin mir dann nach diesen ersten Informationen relativ sicher, dass es ein Löwe war. Dann aber im Laufe dieser ganzen Posse lerne ich, dass es keine anderen Spuren gibt. Das heißt, man sieht nichts, was irgendwie auf einen Löwen hindeutet, und niemand sieht mehr das Tier. Und dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit immer weiter. Auch kriege ich die Information, dass kein Zoo oder Zirkus in Deutschland einen Löwen vermisst. Das wäre ja so die naheliegendste Stelle, wo so ein Tier ausbrechen würde. Das heißt, meine Wahrscheinlichkeit sinkt auch wieder weiter. Das heißt, ich werde mir immer unsicherer darüber, dass es eben ein Löwe war. Und dann lerne ich noch final, dass Jäger und Tierexperten in dem Bild keinen Löwen sehen, sondern ein Wildschwein. Und die begründen das auch noch relativ gut, dass es eben ein Wildschwein ist und kein Löwe. Und damit sinkt meine Wahrscheinlichkeit immer weiter, bis ich dann eben nahezu bei Null bin.
Interessant, Mr. Bayes. Aber hört sich für mich jetzt alles noch vollständig unmathematisch an. So vage wird das in der Statistik ja wahrscheinlich nicht funktionieren, oder?
Genau, da ist dieser Prozess vollständig durchformalisiert. Man will das jetzt einigermaßen kurz aufbreiten. Das heißt, man startet erstmal mit irgendeinem A priori-Wissen. A priori, also einem vorherigen Wissen. Und das ist das Wissen, das man eben vor einer Datenerhebung hat. Und die erste Datenerhebung für mich in diesem Fall waren Medienberichte mit dem Bild des Löwen. Das heißt, die A priori-Wahrscheinlichkeit ist genau die Wahrscheinlichkeit, die ich dem in Frage kommenden Ereignis, es läuft jetzt ein Löwe in einem deutschen Wald frei herum, zuordne, bevor ich überhaupt von diesem Vorfall gewusst habe. Diese Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht hoch, aber sie ist auch nicht null, weil ich weiß ja, es gibt in Deutschland Löwen und ich weiß auch, die können ausbrechen. Das heißt, in der Statistik würde man dieses A priori-Wissen nun als eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung formulieren. Also ganz simpel als einfache Prozentzahl. Weil wir ja nun zwei mögliche Ereignisse haben. Jetzt läuft ein Löwe in einem deutschen Wald frei herum oder jetzt läuft kein Löwe in einem deutschen Wald frei herum. Und hättest du mich jetzt im Gegenteil zum Beispiel nach dem Gewicht des Löwen gefragt, dann wäre die A priori-Verteilung eine andere. Vielleicht eine Gamma-Verteilung oder Normalverteilung, die kann man sich immer am besten vorstellen, mit irgendeinem Mittelwert und einer gewissen Standardabweichung. Und hat man dieses Vorwissen nun als Verteilung formuliert, dann verrechnet man diese A priori-Verteilung mit den erhobenen Daten. Dazu braucht man dann, das nennt sich Likelihood, und was man dann noch braucht, ist ein Normierungsfaktor. Den kriegt man in der Regel relativ schwer, aber man braucht den oft in der Patient-Statistik, Gott sei Dank nicht. Aber das sind sehr technische Details. Diese Verrechnung geschieht jetzt technisch mit dem sogenannten Satz von Bayes. Und das ist letztendlich genau der Knackpunkt und auch der Punkt, der eben die Bayesche Statistik eben ihren Namen gibt. Das heißt, der Satz von Bayes, der erlaubt mir das Ganze formal und darum heißt das jetzt auch einfach Bayesche Statistik, weil wir da immer irgendwo mit dem Satz von Bayes hantieren werden. Und was dann am Ende von diesem ganzen Prozess steht, ist ein sogenanntes a posteriori Wissen, also so ein nachheriges Wissen. Das heißt, ich habe mein vorheriges Wissen, was ich vor der Datenerhebung habe, dann erhebe ich Daten immer wieder und nach jeder Datenerhebung bekomme ich ein a posteriori Wissen. Und mit dem kann ich dann letztendlich die Situation beurteilen. In der Statistik ist das dann auch wieder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und wenn ich so eine Verteilung habe, so ein mathematisches Modell, damit kann ich prinzipiell alles ausrechnen, was ich wissen möchte.
Gut, das hört sich jetzt schon wissenschaftlicher an. So viel erstmal zur Bayesian Perspektive. Sascha, beziehungsweise Mr. Frequentist, du bist heute der Vertreter des Frequentismus. Gibt es bei dir denn sowas wie Vorwissen überhaupt?
Nein, zumindest jetzt nicht in der Form, wie es das bei Jochen und in der Bayesian-Statistik gibt. Im Frequentismus versucht man, möglichst objektiv an das Experiment heranzugehen. Das heißt, ich möchte möglichst überhaupt kein Vorwissen oder Vorannahmen benutzen. Natürlich kommt man jetzt um gewisse Annahmen jetzt nicht drum herum. Aber ich formuliere das jetzt nicht als a priori wissend in Form von Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Wenn ich jetzt ein neues Medikament auf Wirksamkeit überprüfe, dann gehe ich rechnerisch so vor, als hätte ich zuvor noch nie so ein Medikament gesehen und bestimme die Wirksamkeit in der Studie komplett aufs Neue. Jetzt ganz streng genommen, muss man natürlich sagen, wenn jemand zu mir sagt, mach doch mal eine Studie über die Körpergröße von Menschen, dann weiß ich, dass mir ein Geodreieck nicht reichen wird, um die Körpergröße zu messen. Ich weiß ja schon, dass ich irgendein Maßband brauche, was mindestens 2 Meter lang sein sollte. Aber dennoch, meine eigentliche Berechnung, die ich dann mit den Daten anstelle, um zu irgendwelchen statistischen Aussagen zu kommen, diese Berechnungen sind überhaupt nicht davon beeinflusst, was ich vorher geglaubt hätte zu ahnen, was rauskommen könnte. Was ich aber brauche, sind ganz klar definierte Zufallsexperimente, weil das, was ich als Wahrscheinlichkeit interpretiere, jetzt sind wir beim Frequentismus, also Frequenz könnte man ja auch mit Häufigkeit übersetzen, denn die Wahrscheinlichkeit ist der Grenzwert der relativen Häufigkeit.
Grenzwert der relativen Häufigkeit, das musst du, glaube ich, nochmal erklären, Mr. Frequentist.
Okay, Münzwurf, ja. Ich werfe eine Münze 10-mal und erhalte 4-mal Kopf und dann 10 Stück, 6-mal Zahl. Dann ist die relative Häufigkeit für Kopf 4/10 oder 0,4, 40%. Und die von Zahl ist entsprechend 6/10 bzw. 60%. Jetzt kann ich ja prinzipiell unendlich oft die Münze werfen. Ich könnte sie jetzt also 100-mal werfen. Jetzt hätte ich vielleicht nicht 40/60%, sondern 46/54%. Ich weiß natürlich oder ich ahne, dass das irgendwie auf 50-50 hinauslaufen soll, aber streng genommen weiß ich es noch nicht. Jetzt mache ich 1000 Würfe und dann habe ich vielleicht 48,7/51,3. Und das wird sich jetzt in einem theoretisch formulierbaren Sinne, wird sich das dem Wert von 50% nähern. Genau, allgemeiner gesagt, dem wahren unbekannten Wert wird sich's nähern. Es ist jetzt für uns keine Überraschung, dass da beim Münzwurf 50% rauskommt, zumindest bei einer fairen Münze. Aber egal, ob ich jetzt im Vorfeld weiß, dass es 50% ist oder nicht, wenn ich beliebig viele Münzwürfe mache, dann wird die relative Häufigkeit gegen einen fixen, unbekannten Wert konvergieren, in diesem Beispiel eben 50%.
Okay, also und wenn man diesen Grenzwert nicht sinnvoll bilden kann, weil man eben kein gut designtes Zufallsexperiment hat, wie jetzt bei dem Löwen, kannst du keine Wahrscheinlichkeit definieren, richtig?
Richtig, es wäre einem Frequentisten oder einer Frequentistin zu dünnes Eis. Wir brauchen ein Experiment, was beliebig oft wiederholt werden kann. Und wenn man es jetzt ganz streng nimmt, dann haben diese beiden Denkschulen einfach auch unterschiedliche Anwendungsbereiche. Bayes kann man immer machen. Na, man muss sich dann nur vorher überlegen, was das Vorwissen ist. Daran kann einem jetzt keiner hindern. Und Frequentismus setzt klare Zufallsexperimente und auch zumindest theoretische Reproduzierbarkeit voraus. Und dafür muss man aber im Frequentismus überhaupt nicht über irgendwelche a priori Verteilungen diskutieren.
Gut, dann interessiert mich jetzt aber trotzdem, wie Bayes und Frequentismus sich bei Zufallsexperimenten verhalten, wenn man eben beide da anwenden kann. Also ob sie da gleiche oder unterschiedliche Aussagen treffen. Ich erinnere mich an einen Blogpost mit Gustav und Donald und zwei Losbuden. Das werden wir natürlich auch wie immer schön in den Shownotes verlinken. Jetzt könnte man dann doch auch mal mit euren Paradigmen versuchen, die jeweiligen Gewinnwahrscheinlichkeiten zu schätzen, oder? Wie wird das denn bei dir aussehen, Sascha? Beziehungsweise Mr. Frequentist.
Ja, ich erinnere mich an den Blogpost und da haben wir ja prinzipiell ein Zufallsexperiment, weil in erster Näherung, ja, natürlich die Losbox ist endlich, aber in erster Näherung kann ich beliebig viele Lose kaufen. Aber für den Übergang jetzt Theorie und Praxis können wir das mal so stehen lassen. Zumindest könnte ich aber an beliebig vielen aufeinanderfolgenden Tagen an diese Losbude gehen und dann habe ich meine gedankliche Reproduzierbarkeit. Also ich fühle mich wohl damit, dass es eben einen Zufallsmechanismus gibt. So, jetzt habe ich da im Hintergrund eine Binomialverteilung. Ich würde also zum Beispiel, die müssen wir auch bei Gelegenheit mal in unserem Lexikon genauer erklären. Ich würde jetzt 100 Lose kaufen und dann zählen, wie viele Gewinne ich habe. Wenn von diesen 100 Losen jetzt 10 Gewinne und 90 Nieten waren, dann ist die relative Häufigkeit für den Gewinn 10 Hundertstel, beziehungsweise ein Zehntel, beziehungsweise 10%. In meinem Paradigma gehe ich davon aus, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit unbekannt, aber ein einziger fester Wert ist. Natürlich hoffe ich, dass jetzt meine erste Stichprobe mich schon in die Nähe gespült hat. Also ich hoffe natürlich, dass der jetzt auch irgendwo in der Nähe von 10% liegen wird und die erste Stichprobe jetzt nicht völlig daneben war. Aber zum einen könnte ich den Stichprobenumfang jetzt vergrößern, um näher an diesen Wert ranzukommen. Und zum anderen kann ich jetzt Konfidenzintervalle ausrechnen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die unbekannte Gewinnwahrscheinlichkeit umklammern.
Wie sehe so eines hier aus? So ein Konfidenzintervall?
Ja, also die Formel können wir jetzt hier in diesem auditiven Format nicht platt treten, aber wenn man genau dieses Zahlenbeispiel macht, dann könnte man ausrechnen, wenn ich 100 Mal an einer Losbude gezogen habe und davon 10 Gewinne hatte, dann ist also die relative Häufigkeit 10% oder meine erste Schätzung wäre, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 10% liegt. Und wenn man jetzt hier ein sogenanntes Konfidenzintervall, auch das müssen wir mal nochmal im Lexikon machen, dann da muss man immer eine Konfidenz angeben, also eine 95% Konfidenz. Das ist jetzt schwierig zu erklären, was das genau bedeutet. Es bedeutet sozusagen, man kann es als die Zuversicht interpretieren, mit der mein Konfidenzintervall den wahren Wert enthalten wird. Und das wäre hier jetzt zum Beispiel 5,5% bis 17,4%. Also grob gerundet irgendwas zwischen 6% und 17%, aber im Mittel 10%. Und wenn ich dieses wir können die 95 noch einmal kurz interpretieren. Wenn ich jetzt dieses Experiment beliebig oft wiederhole und immer wieder einen 95% Konfidenzintervall berechne, dann werden 95% dieser Konfidenzintervalle den wahren Parameter enthalten. Das bedeutet aber auch, in 5 von 100 Fällen wird mein Konfidenzintervall den wahren Wert nicht enthalten. Das ist dieses Sicherheitsmaß in einem gewissen Sinne.
Okay, also ich muss jetzt hier, glaube ich, mal kurz, um das mit den Verweisen auf die Spitze zu treiben, aber unseren Zuhörenden die Chance zu geben, mitzukommen. Macht hier eine kurze Pause gerne und hört euch unser Streuspannlexikon K wie Konfidenzintervall an und kommt dann gerne wieder zurück. Ich liebe es ja, wenn wir inzwischen unserem Streuspanne-Universum so viele Hinweise geben können. So ein bisschen wie statistische Schnitzeljagd ist das. Aber jetzt sind hoffentlich alle wieder da und zurück zum Gespräch. Könnte ich jetzt nicht einfach sagen, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit liegt die unbekannte Gewinnwahrscheinlichkeit zwischen 5,5% und 17,4%.
Da muss man jetzt genau auf die Wortwahl achten. Eher nicht. Also wenn du jetzt sagst, mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt die unbekannte Gewinnwahrscheinlichkeit zwischen zwei Werten, dann hört sich das so an, als würde sich die unbekannte Gewinnwahrscheinlichkeit zufällig entscheiden, irgendwo zu liegen. Aber so rum ist es nicht. Die unbekannte Gewinnwahrscheinlichkeit liegt im Frequentismus ganz fest an irgendeiner Stelle, die wir nicht kennen. Und das Einzige, was hier zufällig ist, ist nicht der unbekannte Wert, sondern die Konfidenzintervalle. Denn diese 5,5 und diese 17,4, die hängen vom Stichprobenergebnis ab, dass wir 10 Gewinne hatten. Wenn wir das jetzt mit 9 machen, oder wenn wir das Experiment wiederholen und hätten nur 9 Gewinne oder 11, kämen zwei leicht andere Konfidenzintervalle raus. Also das Konfidenzintervall hängt von den Daten ab und ist zufällig. Und die Frage ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit rechnen wir ein zufälliges Konfidenzintervall so aus, dass es den wahren Wert umklammert?
Das Schöne ist, und da kommen wir jetzt genau wieder zur Bayesian Statistik, in dem Bayesianismus kann man das eben genauso interpretieren, also genau auf die andere Art und Weise interpretieren. Das heißt, ich kann eben davon sprechen, dass eben die Gewinnwahrscheinlichkeit in einem Intervall liegt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und deswegen heißen diese Intervalle auch nicht Konfidenzintervalle, sondern Glaubwürdigkeitsintervalle, um das einfach sprachlich abzutrennen.
Gut, aber stopp, bevor du da jetzt ins Detail gehst, zurück zu unserem Beispiel. Kannst du da bitte von vorne anfangen und sagen, wie würdest du als Bayesianer oder Mr. Bayes an die Losbude gehen?
Ja, sehr gerne. Also ich als Bayesianer muss jetzt erstmal mein Vorwissen formulieren. Anders als Sascha behandle ich den unbekannten Parameter, also die Gewinnwahrscheinlichkeit, als Zufallsvariable. Mein Vorwissen sollte das auch genau reflektieren, was ich denke. Und bevor ich überhaupt ein Los kaufe, denke ich, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit irgendwo zwischen 0 und 100% liegt. Das ist relativ unstreitig. Und jetzt kommt eben die Annahme, die ich an die A priori-Wahrscheinlichkeit mache, und zwar überall mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Jetzt könnte man argumentieren, dass sie näher an der 0 als an den 100% liegt, aber wir wollen jetzt einfach mal annehmen, dass es mein erstes Mal an einer Losbude ist und ich noch nie etwas mit Losen und so weiter zu tun hatte. Dieses Vorwissen modelliere ich nun mit einer sogenannten Gleichverteilung oder uniformen Verteilung. Also jede Gewinnwahrscheinlichkeit zwischen 0 und 100% ist nun gleich wahrscheinlich.
Also okay, jetzt reden wir von Wahrscheinlichkeiten von Wahrscheinlichkeiten.
Korrekt, das tun wir. Das ist also ziemlich Meta hier. Deswegen müssen wir das vermutlich auch etwas aufdröseln. Wir haben einmal die unbekannte Gewinnwahrscheinlichkeit an der konkreten Losbude. Und die nennen wir jetzt einfach mal P für Probability. Also anders formuliert, der Output, den P kontrolliert, ist, ob ein Los eine Niete oder ein Gewinn ist. Jetzt können wir uns vorstellen, dass jemand, das könnte Gott oder die Natur sein, was auch immer man sich da vorstellen möchte, einen bestimmten konkreten Zufallsgenerator anwerfen, der sich auf Wahrscheinlichkeiten als Output spezialisiert hat. Der generiert nun irgendeine Zahl zwischen 0 und 100%. Dieser Zufallsgenerator zieht also eine Zahl und die ist unser P, was die Wahrscheinlichkeit für einen Win und damit analog für eine Niete festlegt.
Okay, langsam. Also unsere Zuhörenden haben heute ganz schön viel mitzudenken. Ja? Also wir reden von Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, an der Losbude zu gewinnen, P, ist für jeden auch anschaulich. Wieso folgt jetzt P einer Wahrscheinlichkeitsverteilung? Was ist hier der Wahrscheinlichkeitsmechanismus?
Ja, das ist jetzt ziemlich tricky und wird auch philosophisch im Allgemeinen. Also es muss keinen Mechanismus geben, der jetzt in einem strengen Sinne zufällig eine Gewinnwahrscheinlichkeit auswählt. Also nicht irgendwas Quantenmechanisches, was jetzt da irgendeine Wahrscheinlichkeit zieht. Für uns in der Statistik reicht es, dass wir diesen Mechanismus, wie dieses P sich zusammensetzt, einfach nicht nachvollziehen können. Das heißt, wir wissen nicht, wie diese Gewinnwahrscheinlichkeit zustande kommt. Und dazu können wir auch gerne einen Verweis machen auf die Folge zum Thema, was ist Zufall? Konkret weiß ich als Loskäufer ja nicht, wie der Betreiber der Losbude die Gewinnwahrscheinlichkeit festgelegt hat. Der wird irgendeine Berechnungsformel basierend auf wirtschaftlichen Gesichtspunkten genommen haben und die kann von Losbetreiber zu Losbetreiber unterschiedlich sein. Ja, die könnte sogar theoretisch nach Lust und Laune unterschiedlich sein. Wenn der Losbetreiber in dem Moment, wo er die Berechnung macht, besonders gut gelaunt war und seine wirtschaftliche Situation besonders positiv bewertet hat, dann kann sie höher liegen, als wenn in einem Paralleluniversum der gleiche Losbetreiber die gleiche wirtschaftliche Situation negativer beinterpretiert. Sprich, hier gibt es viel Raum für diverse kleinere Schwankungen und Unterschiede in der Festlegung von der Gewinnwahrscheinlichkeit P. Und diese versuche ich a priori durch eine Verteilung irgendwie zu modellieren und anzunehmen.
Spannend, ob sich Losbudenbetreiber da überhaupt so viele Gedanken machen. Aber okay, soweit verstanden. Kannst du uns jetzt dann den weiteren Prozess verdeutlichen,
Mr. Bates? Klar, sehr gerne. Jetzt brauche ich, wie gesagt, eine konkrete a priori Verteilung. Also wir haben uns darüber verständlich gemacht, dass ich eben diesen Zufallsgenerator a priori irgendwie modellieren muss. Und dafür brauche ich eine sogenannte a priori Verteilung. Das heißt, ich brauche ein konkretes mathematisches Modell. In der Statistik sind das eigentlich immer irgendwelche Verteilungsfamilien oder konkrete Verteilungen für diesen Zufallsgenerator. Und das könnte jetzt eine sogenannte Beta-Verteilung sein. Ein Beispiel für so eine Beta-Verteilung ist die oben erwähnte uniforme Gleichverteilung auf 0 und 100%. Also genau die Verteilung, die jeder Gewinnwahrscheinlichkeit P zwischen 0 und 100 das gleiche Maß zuordnet, also die all diese Ps gleichberechtigt behandelt. Als praktische Konsequenz kann man sich vorstellen, diese Verteilung ordnet jetzt einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 100% die gleiche a priori Wahrscheinlichkeit zu wie der Gewinnwahrscheinlichkeit von 0%. Oder der von 1% dieselbe wie 50%. Und das ist jetzt genau die Verteilung, die ich wähle, weil sie keine Gewinnwahrscheinlichkeit a priori bevorzugt und dadurch a priori sehr neutral ist. Und diese Neutralität hat einen gewissen Vorteil. Und zwar, dass diese Verteilung eben keinen sehr großen Einfluss auf mein Ergebnis hat. Sie ist relativ flach und legt sich jetzt nicht fest, was jetzt da rauskommen wird, sondern die sagt sich, okay, zwischen 0 und 100 nehme ich alles gleich an. Das heißt, wenn ich Daten erhebe, dann wird diese Wahrscheinlichkeit relativ schnell in die richtige Richtung gezogen oder gerückt, um das jetzt einfach mal sehr flapsig zu formulieren. Und das ist in vielen Situationen genau das, was ich will, weil meine A-Priori-Verteilung ja so gut wie nie dem exakt korrekten Modell entsprechen wird. Das heißt, wenn ich mich a priori festlege, wird das eigentlich immer falsch sein. So. Nachdem ich jetzt also diese Verteilung gewählt habe, erhebe ich die Daten. Also ich ziehe ebenso wie Sascha 100 Lose und erhalte, ebenfalls wie Sascha, 10 Gewinne und 90 Nieten. Jetzt weiß ich auch, dass Gewinne und Nieten der Binomialverteilung folgen und aktualisiere mein Vorwissen, also meine A-Priori-Verteilung, damit über den Satz von Bayes. Da will ich jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, sondern nur das Ergebnis verraten. Ich erhalte eine Posteriori-Verteilung, die ich als Wahrscheinlichkeitsverteilung von Gewinnwahrscheinlichkeiten interpretiere und mit der kann ich dann ein sogenanntes 95% Glaubwürdigkeitsintervall ausrechnen und da erhalte ich als untere Grenze 5,6% und als obere 17,5%.
Also eigentlich genau die Werte, die Mr. Frequentist, also Sascha, mit seinem Ansatz auch ausgerechnet hat. Warum oder ist das dann nicht auch ein Konfidenzintervall?
Nein, nicht wirklich. Also, dass hier die Werte aufeinanderfallen, ist jetzt kein Zufall in dem Sinne. Es gibt Gründe dafür, warum die Ergebnisse sehr nah beieinander sind. Aber die Interpretation von mir ist anders. Ich sage, zu 95% liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit nun in diesem Intervall. Und was hier eben das Zufällige ist, ist die unbekannte Gewinnwahrscheinlichkeit, nicht das Intervall. Man muss das also genau anders formulieren als bei Sascha. Wenn wir das Experiment jetzt oft wiederholen und jedes Mal zufällig einen Parameter ziehen, dann ist in 95% der Fälle der Parameter in diesem Intervall. Und das kann man sich so vorstellen, das heißt, wenn ich jetzt an 95 unterschiedliche Losbuden gehe, dann habe ich immer eine unterschiedliche Gewinnwahrscheinlichkeit und die kommt immer aus irgendeiner Verteilung mit diesem obigen Zufallsgenerator. Das heißt, man kann sich da vorstellen, da ist jetzt halt irgendein anderer Mechanismus dahinter. Das Schöne hier in diesem Fall ist, dass die Konsequenzen nicht sehr unterschiedlich sind. Und das ist tatsächlich bei vielen Beispielen so. Wenn man sich mit Hilfe von Bayes oder Frequentismus entscheiden muss, dann landet man relativ oft bei gleichen Entscheidungen.
Gut, wenn du sagst, das ist häufiger so. Also geben Konfidenz- und Glaubwürdigkeitsintervalle immer sehr ähnliche oder gleiche Entscheidungen? Und wenn ja, warum macht man sich dann den ganzen Aufwand überhaupt zu unterscheiden?
Jetzt geht es dann langsam in die Untiefen dieser beiden Paradigmen bzw. Denkschulen. Und irgendwann geht es dann auch mehr um irgendeine rein philosophische Unterscheidung. Es gibt durchaus Situationen, wo diese Konfidenz- bzw. Glaubwürdigkeitsintervalle auf der anderen Seite unterschiedliche Entscheidungen nahelegen. Ne? Die waren ja eben, waren sie numerisch sehr nah beisammen. Nicht identisch, aber eben sehr nah beisammen. Wir können das Beispiel ja nochmal durchspielen. Diesmal mit weniger Losen, nämlich nur 10. Wenn ich jetzt unter diesen 10 Losen 5 Gewinne habe, also richtig viel Glück, und ich dann mit Hilfe der Binomialverteilung ein Konfidenzintervall ausrechne, dann komme ich bei 24% bis 76% raus als 95% Konfidenzintervall. Also ich bin jetzt dann eben nur von dieser kleinen, zufällig sehr guten Stichprobe abhängig und verkünde ein sehr optimistisches Ergebnis.
Genau. Und ich berechne mein Glaubwürdigkeitsintervall genauso wie oben, aber ich kann jetzt einen anderen Prior reinstecken. Also ein anderes mathematisches Modell für den unbekannten Zufallsgenerator. Im vorherigen Beispiel habe ich mein Vorwissen genau so formuliert, als wüsste ich nichts über Losbuden. Also überhaupt keine Vorannahmen. Geht da völlig blank und völlig neu, also möglichst neutral ran. Tatsächlich weiß ich ja aber aus der Erfahrung heraus Dinge, wie zum Beispiel, dass ich weiß, dass wer auch immer die Losbude betreibt, dass dieser jemand eine Gewinnabsicht hat. Das heißt, vor der Datenerhebung, also vor dem Loskäufen, bin ich mir sehr sicher, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit nicht über 50% liegt. Es sei denn, der Gewinn ist weniger wert als das Los. Aber davon gehen wir jetzt nicht aus. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit nicht über 50% liegt. Und zwar, ich bin mir so sicher, dass das nicht der Fall sein wird, dass ich alle Gewinnwahrscheinlichkeiten über 50% kategorisch ausschließe. Das kann ich ohne Probleme tun. Das heißt, was ich jetzt mache ist, ich nehme eine Gleichverteilung nicht mehr von 0 bis 100% an, sondern von 0 bis 50%. Kann ich tun, kann mich niemand dran hindern. Wenn ich jetzt ein Glaubwürdigkeitsintervall ausrechne, dann ist das hier ein bisschen tricky. Welches Verfahren da man nutzt, ist egal. Es nennt sich dann Markov-Chain Monte Carlo, wen es interessiert. Was ich dann erhalte, ist dann eine, ein Glaubwürdigkeitsintervall von 20% bis 49,5%. Das heißt, die obere Grenze ist deutlich geringer als bei Sascha. Und das liegt nur alleine daran, dass ich eben ein sehr starkes Vorwissen reingesteckt habe, weil ich eben die Gewinnwahrscheinlichkeiten von 50 bis 100% kategorisch ausgeschlossen habe. Das heißt, was passiert ist, ich habe vorher etwas ausgeschlossen, die Daten sprechen aber sehr stark für eine möglichst hohe Gewinnwahrscheinlichkeit, also möglichst nah an dieses Intervall ranzugehen, also möglichst nah an diese 50% ranzugehen. Das heißt, meine obere Grenze muss eigentlich an diesen Grenzpunkt herangehen, also meine obere Grenze von dem Glaubwürdigkeitsintervall. Aber sie erreicht sie nicht, eben weil ich die 50% ausgeschlossen habe. Oder alles über 50% ausgeschlossen habe.
Gut, Mr. Bayes, aber kann einem das nicht auch auf die Füße fallen? Zum Beispiel, wenn du dich irrst und die wahre Gewinnwahrscheinlichkeit ja schon ausgeschlossen hast.
Ja, das kann tatsächlich passieren. Und deswegen muss man sich über das Vorwissen auch wirklich viele und gute Gedanken machen und möglichst wenig Verzerrung reinbringen. Wenn ich das jetzt ein bisschen übertrage, dann trainiert das auch einen auch sehr darin, seine eigenen Überzeugungen zu hinterfragen, und zwar auch in den alltäglichen Dingen. Denn wir Menschen funktionieren im Prinzip gleich. Wir haben ein Vorwissen, das wir irgendwann mal gewonnen haben durch Erfahrung, mit dem wir Situationen beurteilen. Kommen nun neue Daten, dann aktualisieren wir dieses Vorwissen und erhalten ein neues Wissen. Je überzeugter wir a priori sind, desto besser müssen die Daten sein, um uns von etwas anderem zu überzeugen. Und wenn wir beispielsweise einmal völlig abgebogen sind und extrem davon überzeugt sind, dass irgendwelche, beispielsweise Echsenmenschen, die Welt regieren, dann können wir mitunter gar nicht mehr von irgendwas anderem überzeugt werden, weil unser Vorwissen extrem stark ist und wir Alternativen kategorisch ausschließen. Das heißt, mit diesem Mechanismus kann man auch ganz gut erklären, warum Verschwörungsgläubige sehr schwer erreichbar sind. Also es kann durchaus passieren, dass die Daten und der Prior kollidieren und sich widersprechen. Und das passiert uns Menschen auch ständig bei der Beurteilung von Dingen. Und da können dann super spannende Dinge passieren. Als Extrem kann das dann so weit gehen, dass wir Menschen in Wahnvorstellungen geraten, weil wir unsere Wahrnehmung und unsere a priori Überzeugung nicht unter einen Hut bringen können. Das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht gesprochen, und wen das näher interessiert, dem empfehle ich da einfach mal das Buch Die Illusion der Vernunft von Philipp Sterzer. Das ist wirklich extrem spannend, weil man kommt dann über Bande so ein bisschen in diesen Bayesianismus rein, auch wenn der in dem Buch tatsächlich nur sehr, sehr, sehr kurz erwähnt wird.
Klingt jetzt auch mit den ganzen Verschwörungsdingen sehr abgefahren. Aber Sascha oder Mr. Frequentist, dein Einsatz hat dieses Problem ja eigentlich nicht. Würdest du damit sagen, dass der frequentistische Ansatz generell besser ist?
Puh, also besser? Generell, das ist jetzt absolut. Natürlich hat jetzt mein objektiver Ansatz einen gewissen Charme, weil er dieses ganze Vorwissen ausklammert und sich nur auf die Daten verlässt. Aber in der Realität, vor allem im Alltag, kannst du ja nicht immer erst beliebig viele Daten erheben. Für Menschen ist das jetzt ja kein sinnvoller Modus operandi, weil wir oft mit der Situation konfrontiert sind, dass wir nur wenige Daten haben und müssen Entscheidungen treffen. Ja, also wir können nicht jahrelang unsere Mitmenschen beobachten oder die Umwelt, um dann zu entscheiden, wie wir damit umgehen. Ja. Wir können also jetzt nicht immer saubere Zufallsexperimente definieren und dann so oft wiederholen, bis wir eben die klare Aussage haben. In der Statistik und der Wissenschaft versucht man aber genau das, um sich eben nicht auf ein möglicherweise falsches Vorwissen zu verlassen. Und deswegen werden fast alle Studien mit frequentistischen Mitteln ausgewertet. Beziehungsweise in der Medizin, in den Sozialwissenschaften und bei uns auch, wenn wir die Lebensdauern von Fahrzeugen statistisch beurteilen.
Schön, dass es jetzt beim Spoiler bleibt. Wir sind schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Aber eine schöne Anspielung. Wir werden dieses Thema Base auf jeden Fall noch häufiger im Podcast behandeln. So wahrscheinlich genauso häufig, wie wir schon gesagt haben, dass wir eine Folge dazu machen. ja, Sascha und Jochen, jetzt darf ich euch wieder mit dem normalen Namen ansprechen, weil das die allerletzte Frage sein wird. Weg mit euren Rollen. Was ist so grob euer Fazit zum Thema Bayesche Statistik? Seid ihr real überzeugte Frequentisten oder eher Bayesianer oder irgendwas dazwischen?
Also beruflich bin ich vermutlich mit 90% Wahrscheinlichkeit Frequentist und mit 10% Wahrscheinlichkeit Bayesianer. Und als Mensch, der durch die Welt geht, die Welt wahrnimmt und schnell unterbewusst Urteile fällt und fällen muss, sind die Wahrscheinlichkeiten vermutlich genau umgekehrt. Und was das genau bedeutet, das lasse ich jetzt mal bewusst interpretationsoffen.
Ja, ich bin auch irgendwo zwischen Frequentismus und Bayesianismus. Also beide Ansätze haben definitiv ihre Daseinsberechtigung und bieten Rechenmethoden, die sinnvolle und nützliche Ergebnisse liefern, immer je nach Kontext. Man muss sich halt im Vornherein sehr genau überlegen, was man möchte, ob man mit der Freigabe eines Bauteils beispielsweise nun gegen den Worst Case absichert oder ob man eine Zuverlässigkeitsaussage der Form mit 99% Wahrscheinlichkeit erreiche ich diese Laufzeit also ob das für mich ausreicht. Wo ich Bayes mittlerweile sehr mag, ist beim Erklären vom menschlichen Verhalten. Das habe ich ja oben schon angesprochen. Das heißt, man kann einfach viele Verhaltensmuster bewerten und einordnen. Und es lässt einen auch teilweise bescheidener werden in der Bewertung der eigenen Vorhersagen. Beziehungsweise Überzeugung. Vielleicht noch eine kleine Überzeugung, die etwas ketzerisch für viele Wissenschaftler wirken muss. Wir können Bayes generell einfach nicht loswerden. Wir müssen irgendwo auf Erfahrungen zurückgreifen, selbst in den härtesten Naturwissenschaften. Beispielsweise ist die Annahme, dass Naturgesetze weitestgehend zeitlich und räumlich konstant sind, das ist ja auch nur eine auf Erfahrung basierende Beobachtung. Oder eine Erfahrung, die auf Beobachtung basiert. Es ist ja nicht so, dass wir das jetzt irgendwo in das ein von Gott gegebenes Gesetz kommt und dass das irgendwo in Stein gemeißelt ist und dass es da steht. Nein, wir haben das bis jetzt immer so beobachtet, dass die sich halt nicht ändern. Aber im Grunde gibt es einfach keinen theoretischen Grund für uns, warum jetzt die Gravitationskonstante morgen nicht einfach mal doppelt so groß sein sollte wie heute. Könnte durchaus passieren. Wer will das jetzt wirklich mit letzter Sicherheit ausschließen? Aber wenn wir jetzt in Modellen rechnen, dann ist diese a priori Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis immer null. Kein Mensch wird diesem Ereignis irgendeine praktische Relevanz beiordnen. Deswegen sage ich immer, Bayes ist eigentlich immer dabei, auch wenn es nur sehr indirekt über Bande ist.
Gut, wie so oft am Ende unseres Podcasts, unsere beiden statistischen Blogger legen sich nicht genau fest, zumindest mal nicht als Sascha und Jochen. Die Mischung macht's. Ne? Also Mr. Bayes und Mr. Frequentist verabschieden sich jetzt auch offiziell. Wir haben heute unseren Zuhörenden ganz schön viel zugemutet, mitzukommen, und es werden noch einige Folgen, die sich darauf beziehen, folgen. Und auch heute gilt aber wie immer die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch, dass wir uns sehr, sehr freuen, wenn wir geliked und abonniert werden, aber natürlich auch, wenn ihr uns Themen zuschickt, über die wir diskutieren sollen. Egal ob als Sascha und Jochen oder in anderen Rollen. Danke an alle fürs Mitdiskutieren. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.
Danke. Tschüss.